Wir brauchen diese Metalle, damit wir Batterien, Windturbinen und Solarpaneele bauen können, die wir brauchen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.
Der Grund, warum sie den Meeresboden in der Tiefsee abräumen wollen, ist nicht, die Welt vor dem Klimawandel zu retten, sondern Profit zu machen.
Ja, in Land werden sie knapp, die Rohstoffe, die wir für die Energiewende brauchen. Der Meeresgrund ist hingegen teilweise damit übersät, vor allem im Pazifik. Entsprechend nimmt auch der Druck zu, diesen Schatz zu nutzen. Und auch die Cookinseln liebäugeln inzwischen damit, die Manganknollen vor ihren Küsten künftig zu Geld zu machen. Während die einen in Goldgräberstimmung verfallen, sehen andere ein Umweltdesaster auf uns zukommen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna. Hallo. Ja, weiße Sandstrände und traumhafte Lagunen bescheren den Cook Islands regelmäßig jede Menge Touristinnen und Touristen. Und die wiederum sind der größte Wirtschaftsfaktor für die Inseln. Noch, muss man sagen, denn die Regierung hat 3 Bergbauunternehmen eine sogenannte Explorationslizenz erteilt. Noch ist es nur eine Lizenz zum Forschen. Das Ziel ist aber zu klären, ob der Tiefseebergbau eine neue Geldquelle werden könnte. Sandra Razzo war für uns da.
Aye, Coco!
Teina Rongo und sein Team bei einem Hacker. Ganz traditionell begrüßen sie die Jugendlichen, die von der Nachbarinsel Atiu herübergesegelt sind. Der Meeresbiologe und Sozialarbeiter will, dass sie ihr Erbe nicht vergessen, vor allem die Beziehung zum Meer. Und das ist gar nicht so leicht.
Wenn du da draußen auf dem Meer bist, entdeckst du so viel und du lernst es zu schätzen. Aber weil wir da heute nicht mehr so oft rausfahren, wenn irgendwas da draußen gemacht werden soll, würden wir das so hinnehmen, weil wir keine Beziehung mehr dazu haben.
Für Teina Rongo, Symbol dieser gefährlichen Entwicklung, ist ein anderes Schiff, das nur ein paar hundert Meter weiter im Hafen liegt, die Anuanua Moana. Dort zeigt der Südafrikaner Hans Smith von der Firma Moana Minerals auf kleine, runde, schwarze Meeresknollen.
This is what it's all about.
Um diese Dinger dreht sich derzeit alles, sagt er. Seine Firma erforscht die Knollen im Auftrag der Regierung der Cook Islands. Sie stecken voller Kobalt und Nickel. Metalle, die auch Deutschland für seine Energiewende braucht, so der Missionschef auf der Anuanua Moana.
Vermutlich liegen hier in der Region um die 20-30% der Kobaltvorkommen der Welt. Und die sind immens wichtig. Es ist das größte unangetastete Vorkommen. Und es könnte unsere Zukunftsprobleme lösen.
Die schwarzen Trüffel der Südsee, potenziell ein Milliardengeschäft. Hans Smiths Schiff soll im Auftrag der Regierung der Cook Islands eine Machbarkeitsstudie erstellen. Wie lassen sich die Knollen aus bis zu 5000 Metern Tiefe einsammeln? Und was wären die Folgen für das ökologische Gleichgewicht? Hans Smith fordert Pragmatismus.
Those metals are available on land.
Es gibt diese Metalle auch an Land, aber zu einem viel höheren Preis als auf dem Meeresgrund. Wir müssen das objektiv betrachten. Wir müssen die Daten und die Wissenschaft genau analysieren und uns für das kleinere Übel entscheiden.
Die traumhafte Lagune von Aitutaki liegt ungefähr 160 Kilometer von dem möglichen Abbaugebiet entfernt. Die bunte Unterwasserwelt aber leidet jetzt schon unter dem Klimawandel, sagt Teina Rongo. An diesem Tag taucht er mit anderen Freiwilligen außerhalb der Lagune nach Dornenkronen-Seesternen, die sich gerade drastisch vermehren. Vermutlich durch Düngemittel vom Land. Die roten Tentakel zerstören die Korallenriffe. Und jetzt vielleicht noch Tiefseebergbau?
Wir haben nicht das Recht, im Ozean noch mehr zuzumuten, als wir das jetzt schon tun. Wir als Welt sollten das Meer schützen, ihm eine Überlebenschance geben, um mit dem fertig zu werden, was wir ihm ohnehin schon antun.
Jeder einzelne Dornenkronenseestern kann bis zu 6 Quadratmeter Korallen im Jahr zerstören. Was der Tiefseebergbau anrichte, so Teina Rongo, wisse niemand so genau. Die Menschheit kenne sich vermutlich auf dem Mond besser aus als in 5000 Metern Meerestiefe.
Wo wir hier sind, wird an der Küste schon viel gebaggert. Und wir sehen überall ringsherum die Auswirkungen, die Ablagerungen. Die Sedimente zerstören die Korallen. Und das könnte durch den Tiefseebergbau auch passieren.
Die Cookinseln leben bisher vor allem von ihrer Postkartenidylle. Mehr als 60% der Staatseinnahmen kommen aus dem Tourismus. Dazu kommt der Export von Fisch und Früchten. Doch zwischen Singen, Sand und Sonne macht genau das dem Inselstaat auch Sorgen. Logistikmanagerin Tere Upukamaki genießt ihren Sonntagnachmittag am Strand und erzählt, dass aus ihrer Familie die meisten Nichten und Neffen nach Neuseeland oder Australien ziehen, weil es zu wenig Perspektiven auf den Cookinseln gibt. Das müsse sich ändern.
Ich arbeite in der Privatwirtschaft und deswegen halte ich Tiefseebergbau für eine gute Idee. Solange wir uns das genau anschauen und nichts überstürzen.
Selbst die Tourismuschefin Carla Eggleton sagt, wir müssen uns wirtschaftlich breiter aufstellen. Tiefseebergbau sei eine Option, auch wenn viele westliche Nationen davor warnen. Doch die Cook-Insulaner, die sich selbst als Hüter des Meeres verstehen, seien kompetent genug, das selbst zu beurteilen.
Wenn Covid uns eins gelehrt hat, dann wir sind auf uns allein gestellt. Niemand rettet uns. Und wir haben ein Volk und Kinder zu versorgen. Deshalb, ja, wir müssen diese Entscheidung über den Tiefseebergbau treffen und sorgfältig darüber nachdenken, wie wir das harmonisch hinbekommen.
Und das passt ganz zur Politik des Premierministers. Mark Brown fährt mit seinem Elektroauto vor. Er sieht eine potenzielle Win-Win-Situation. Der Westen bekomme die Metalle für seine Energiewende und die Cook Islands dringend benötigte Staatseinnahmen. Aber noch sei ja gar nichts entschieden.
Wir erforschen das, um dann zu entscheiden, ob wir diese Knollen ernten wollen. Das Moratorium, der Aufschub, den viele andere Staaten wollen, ist nicht der Weg. Wir halten nichts davon, den Kopf in den Sand zu stecken, so nach dem Motto, lieber erst gar nichts wissen wollen. Wir wollen unseren Ozean kennenlernen.
Mark Brown spricht bewusst vom Ernten der Knollen, nicht vom Abbauen. Das klingt ihm zu negativ. Der Premierminister träumt davon, aus seinem kleinen Inselstaat ein Exzellenzcenter für Meeresforschung und Tiefseebergbau zu machen. Die Umweltprobleme müsse man nur richtig angehen.
Wir könnten den Tiefseebergbau vielleicht in 5 Jahren starten. In 10 Jahren wird die Nachfrage nach diesem Metall noch größer. Und wir im Pazifik könnten führend sein in der nachhaltigen Ernte dieser wichtigen Metalle, um die Welt zu beliefern, aber unter Schutz unseres Ozeans. In a way that ensures the protection of our ocean.
Gleich um die Ecke vom Büro des Premierministers findet an diesem Abend eine Kunstausstellung statt. Zwischen Inselleben und Blumenkopfschmuck diskutieren die Besucher auch über den Tiefseebergbau und die Folgen. Die Cook-Insulanerinnen Tai Ngari und Mata Tairi sind da völlig gespalten. It could
be. Es könnte eine Chance sein. Es hängt davon ab, was es den Cookinseln bringt und wie es kontrolliert wird. Wird es von der Regierung kontrolliert oder von der Privatwirtschaft? Und wie kommt es unseren Menschen zugute?
Honestly, my personal opinion on that is, leave the ocean alone.
Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, lass den Ozean in Ruhe. Es gibt Leben da unten. Und wir reden seit Jahren über diese Meeresknollen. Und jetzt erforschen sie die und lass den Ozean einfach in Ruhe, so wie er ist.
Just leave the ocean alone, as it is.
Camera and satellites. Zurück bei Hans Smit auf dem Forschungsschiff Anuanua Moana. Den Investor stört, dass die Debatte so emotional geführt werde, wie er sagt. Alle sollten doch erstmal abwarten, was die Wissenschaftler herausfinden. Er bestreitet nicht, dass der Tiefseebergbau Folgen für die Umwelt hat, wie das Aufwirbeln von Sedimenten vom Meeresboden. Aber seine ersten Forschungsreisen hätten gezeigt, dass diese begrenzt seien, wenn man vorsichtig vorgehe.
Wir sehen da unten kaum Lebensform. Wir haben ja immer geglaubt, dass es da so eine Art Wüste im Ozean gibt. Das scheint so zu sein. Wir müssen noch viel mehr forschen, aber die ersten Anzeichen sprechen dafür und das ist ermutigend.
Umweltschützer sehen das ganz anders. Aber auch die Nachbarstaaten der Cookinseln sind in der Frage völlig zerstritten. Samoa und Fidschi schließen den Tiefseebergbau kategorisch aus. Doch der Inselstaat Nauru möchte am liebsten schon in diesem Jahr die ersten Lizenzen vergeben. Manche haben Zweifel daran, dass sich das Ganze überhaupt noch aufhalten lässt. Wissenschaftler Malcolm Clark von Neuseelands Nationalem Institut für Meeresforschung empfiehlt deshalb, sich auf einen möglichst umweltschonenden Abbau der Knollen zu konzentrieren.
Solange es Schutzgebiete gibt, sodass wir davon ausgehen können, dass die Lebensformen, die durch den Abbau beeinträchtigt sind, irgendwo anders geschützt werden, solange wir in einem sehr kleinen Rahmen anfangen und prüfen können, ob unsere Vorhersagen über die zu erwartenden Folgen stimmen, sind wir in der Lage zu sagen, wir können mit der Unsicherheit umgehen.
Then I think we're in a position where we probably can handle that uncertainty.
Der Sonntagmorgen auf den Cookinseln gehört immer noch Gott und Gesang. Der Tiefseebergbau könnte den Christen hier viel Wohlstand bringen. Doch Wissenschaftler Taina Rongo fürchtet, dass die Cookinseln dann auch ihre Identität, ihre Seele verlieren.
Wir nehmen einen Lebensstil an, der nicht zu uns und nicht zu unserer Umgebung passt. Es geht um den indigenen Weg. Unsere Vorfahren haben hier seit tausenden Jahren gelebt und zwar in Harmonie mit unseren Ressourcen. Und das stellen wir jetzt in Frage.
Taina Rongo betet dafür, dass es anders kommt. Doch der Zwiespalt zwischen Tradition und Versuchung scheint gerade besonders groß.
Ja, und besonders groß ist diese Versuchung in den internationalen Gewässern, und zwar in der sogenannten Clarion-Clipperton-Zone. Die liegt ungefähr zwischen Hawaii und Mexiko. Denn da sollen die wohl größten Vorkommen an Manganknollen liegen. Bisher wird da nur testweise abgebaut. Der industrielle Abbau ist noch nicht erlaubt. Dafür sollen erst Regeln her, die die internationale Meeresbodenbehörde voraussichtlich bis 2025 vorlegen will, im sogenannten Mining Code. Viele Staaten plädieren für ein Moratorium, andere wollen so schnell wie möglich loslegen. Und Forscher wie Matthias Heckel vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel versuchen, die Folgen des Tiefseebergbaus für das Ökosystem der Meere zu erfassen. Er selbst war im Rahmen des europäischen Verbundprojekts Mining Impact beim ersten testweisen Abbau in der Clarion-Clipperton-Zone dabei. Und ich wollte wissen, welche Folgen er und sein Team bisher beobachtet haben.
Ja, also was wir gesehen haben, dass die oberen 5 bis 10 Zentimeter des Sediments abgetragen werden. Das ist die belebte Schicht in der Tiefsee, wo also alle höheren Organismen drin leben und drauf leben. Und das wird komplett entfernt zusammen mit den Knollen. Und hinterher gibt es dann eben da keine Organismen mehr, gibt noch ein paar Bakterien darunter, aber keine höheren Organismen mehr. Und in einem industriellen Maßstab sind das dann so Flächen von 200 bis 300 Quadratkilometern pro Jahr und Abbauoperation. Also die Fläche von München habe ich immer so als Beispiel, sind so 200 Quadratkilometer München plus jedes Jahr bei jeder Abbauoperation, die komplett entfernt werden. Und das zeichnet sich jetzt auch nach 1,5 Jahren eben schon ab, dass dieser gesamte Stoffumsatz, Nahrungsumsatz eben dann nicht mehr stattfindet. Und das eben auch viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, wahrscheinlich eher Jahrtausende so sein wird. Weil um diese belebte Schicht wieder aufzufüllen mit gut abbaubaren organischem Material, braucht es so 10.000 bis 20.000 Jahre. Und dann gibt es noch eine zweite Störung, die passiert dadurch, dass die Sedimente, die da mit abgetragen werden, auch aufgewirbelt werden und sich wieder mit der Bodenströmung verteilen und dann auch wieder absetzen auf dem Meeresboden, sodass dann am Ende die gestörte Fläche tatsächlich größer sein wird als das reine Abbaugebiet.
Was ist Ihre größte Sorge dabei, wenn Sie sich vorstellen, dass tatsächlich der Tiefseebergbau in absehbarer Zeit erlaubt werden könnte?
Also, dass einzelne Populationen am Meeresboden voneinander getrennt werden durch diese Abbauoperationen. Und das wäre dann ein wirklich großskaliger Effekt auf das gesamte Ökosystem am Ende und die Nahrungskette. Und dazu können wir im Augenblick tatsächlich nichts sagen, weil wir das Ökosystem an sich, wie es ineinander greift, nicht verstanden haben in der Tiefsee. Wenn man jetzt loslegt, dann werden wir diese Schädigung am Ende erst sehen nach ein paar hundert Jahren oder tausend Jahren. Und dann ist es aber zu spät.
Aus Ihrer Sicht, was müsste denn dieser Mining Code vor allen Dingen tatsächlich abdecken?
Ja, das geht zum Beispiel los mit konkreten Grenzwerten von Schädigungen. Also bei den aufgewirbelten Sedimenten, wie hoch die Konzentration an Partikel sein darf, wie weit außerhalb des reinen Abbaugebiets diese Schädigung gehen sollte, wie viel Metall freigesetzt werden soll, darf aus dieser Sedimentwolke, solche Geschichten. Das sind so auch im Umweltbereich somit die drängendsten Fragen. Oder wie viel zusätzliche Schutzgebiete innerhalb dieser Abbaugebiete, die sind ja relativ groß, sind ja 75.000 Quadratkilometer, wo da wie Schutzgebiete noch definiert werden können oder sollten, müssten und wie viele. Aber was zum Beispiel auch fehlt, sind all diese Geschichten rund ums Erbe der Menschheit. Denn der Meeresboden und seine Ressourcen sind ja in der UN-Konvention der Meere, also der und auf Deutsch Seerechtsübereinkommen, als Erbe der Menschheit definiert. Das heißt, sie gehören keinem Staat, keiner einzelnen Person, keiner Firma, sondern uns allen. Und es geht auch darum, dass wir alle von den Rohstoffen in der Tiefsee daran partizipieren sollten. Und Ausgleichszahlung, Benefit Sharing sind also die Stichworte, zu denen es bisher auch keine vernünftigen Entwürfe gibt. Also es ist erstmal grundsätzlich so formuliert, dass wir alle irgendwie von diesen Bodenschätzen partizipieren sollten an dem Reichtum. Das kann man so fassen, dass wir alle irgendwie an Gewinnen beteiligt werden. Das kann man aber auch so vielleicht auslegen, dass wir alle an dem einzigartigen Ökosystem, was da unten herrscht, dass wir das eben unter Schutz stellen und daran partizipieren.
Es ist ja so, dass Unternehmen, die den Tiefseebergbau vorantreiben wollen, jetzt auch gerade an der Erforschung beteiligt sind. Und da gibt es ja kritische Stimmen, die sagen, na ja, es macht eben schon einen Unterschied, ob ich forsche, um am Ende Profit daraus zu schlagen, wie in diesem Fall, oder ob ich mich offen mit den Folgen und Konsequenzen beschäftige. Wie sehen Sie das? Haben Sie da auch Sorge, dass die Unabhängigkeit da so ein bisschen leiden könnte?
Sie haben recht, ein Großteil der Daten, die bisher erhoben wurden und auch erhoben werden momentan, werden von den Firmen, die den Tiefseebergbau oder die Lizenzen für Exploration haben und Interesse haben, demnächst auch Lizenzen für Abbau zu erwerben, tatsächlich im Rahmen ihrer Explorationsarbeiten und Gerätetests erhoben. Und die haben dann auch Wissenschaftler, um diese Analysen und Auswertungen zu machen. Da ist immer schwer reinzugucken, wie unabhängig das wirklich ist. Bisher sieht es so im Großteil so aus, als ob tatsächlich die Wissenschaftler ihre Arbeiten auch vernünftig unabhängig veröffentlichen können. Aber ich weiß von ein paar Fällen, wo das tatsächlich ihnen dann untersagt wurde. Also das ist dann immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber in dem Projekt Mining Impact sind wir tatsächlich komplett unabhängig und wir werden auch nicht von der Industrie dabei bezahlt.
Jetzt ist es ja so, dass wir also jetzt noch so eine Übergangszeit haben, wahrscheinlich 2 Jahre, bis es wahrscheinlicher wird, dass jemand abbauen darf. Ist das nicht viel zu kurz in Anbetracht dessen, was Sie schildern, dass man ja wahrscheinlich die Folgen erst vielleicht in 100 Jahren, vielleicht in mehreren 100 Jahren absehen kann? Wünschen Sie sich, dass es einen Aufschub gibt?
Ja, für die Umwelt wäre das sicher das Beste. Ich bin skeptisch, ob das wirklich passieren wird, weil das Interesse zumindest derzeit sehr hoch ist am Tiefseebergbau. Aber am Ende ist es eben eine Preisfrage. Das Interesse am Tiefseebergbau gab es ja auch schon in den 70er Jahren, dann gab es das wieder in den 80er Jahren. Und es hat am Ende immer nicht stattgefunden, weil die Preise der Rohstoffe, und da reden wir ja eben hauptsächlich über Kobalt, Kupfer, Nickel, eben nie so hoch waren, dass sich das wirklich gerechnet hat. Und momentan sind die Preise auch nicht hoch genug. Und die Firmen spekulieren im Augenblick halt alle darauf, dass zum einen wir mehr von diesen Metallen brauchen für die Energiewende. Das ist auch unumstritten, das wird so sein. Die Weltbank rechnet zum Beispiel voraus, dass wir ungefähr 500% mehr Kobalt brauchen in den nächsten Jahren, 100% Nickel allein für die Energiewende. Und das Besondere an diesen Rohstoffen in der Tiefsee ist, dass nicht nur ein oder zwei von diesen Metallen in diesen Rohstoffen drin stecken, sondern 3, 4, 5, 6. Und darauf spekulieren die Firmen, dass die Preise einfach in den nächsten paar Jahrzehnten steigen werden. Müssen sich aber mindestens verdreifachen. Und deswegen ist die Frage, ob das dann wirklich passieren wird. Und auch technologisch haben jetzt zwar die ersten Tests stattgefunden, das ist aber ja noch nicht technisch industrieller Maßstab, 24/7, 350 Tage im Jahr. Auch dafür werden eben noch Technologieentwicklungen stattfinden müssen, auch die Geräte viel größer gebaut werden. Die Verhüttungsfrage ist noch nicht komplett geklärt. Und da steht auch noch keine fertige Fabrik irgendwo, die das dann auch in industriellem Maßstab durchführen kann. Also von daher ist ein Abbau auf industrieller, technischer Skala in den nächsten 2 Jahren beginnen, ohnehin halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
Ist das etwas, was Sie sich wünschen zum Wohle des Meeres?
Ja, definitiv. Also zum Wohle des Meeres ist das, was wir uns alle wünschen sollten, dass wir da ein intaktes Ökosystem behalten. Also ich bringe mal gerne mal so das Beispiel, dass wir jetzt festgestellt haben, dass ein Drittel der Insekten in Europa weg sind. Und das wird Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben, die noch nicht so ganz abzusehen sind. Also das sind alles so langfristige Folgen, die dann irgendwann auftauchen, aber dann ist es zu spät, dann kann man das Rad nicht zurückdrehen. Und wir wissen jetzt immerhin, wie großflächig die Schäden beim Tiefseebergbau sein werden und wir wissen auch, wie langfristig sie sein werden. Und da sollte man sich, denke ich, sehr gut überlegen, ob man diesen Schritt wirklich gehen will oder ob wir nicht anfangen, darüber nachzudenken, wie wir einfach nachhaltiger mit den Rohstoffen auf unserem Planeten umgehen.
Der Ozeanforscher Matthias Häkel war das. Ja, und in der nächsten Folge unseres Podcasts schauen wir nach Israel, denn da hat die Gewalt unter arabischen Israelis offenbar zugenommen. Hören Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Ich bin Katrin Materna, machen Sie es gut.